Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Demnächst müssen wir Spotify Camp Nou sagen. Von den 1,35 Milliarden Euro Schulden jetzt jedes Jahr 65 bis 70 Millionen weniger werden.
Ich tue mich immer extrem schwer damit, Namen, vor allem die so traditionell sind, zu ändern. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Paralympik nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt.
Parasportlich, nee, es ist Hochleistungssport.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sport Business Kompakt. Ihr kennt es schon und wir machen es wie immer. Wir schauen mal, was in der letzten Woche so los war.
Unser Blick auf die Sport Business Woche.
Auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde und wir beginnen mit dem größten Fußballstadion in Europa, dem Camp Nou. Oder, lieber Lennart, wie wir jetzt lernen müssen, demnächst müssen wir Spotify Camp Nou sagen. Denn die Katalanen haben es wirklich geschafft, den Musikstream-Marktführer unter Vertrag zu nehmen. Und das bedeutet, dass eben von den 1,35 Milliarden Euro Schulden jetzt jedes Jahr 65 bis 70 Millionen weniger werden, weil Spotify das auf den Tisch der Katalanen legt. Insofern eine interessante Entwicklung. Man muss zwar am 3. April noch in der Mitgliederversammlung das ratifizieren, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand dagegen ist. Ich finde, der Partner ist passend, um junge Leute anzusprechen, um strategisch dort zu arbeiten. Und Camp Nou, das war sozusagen ein Heiligtum. Der Name, wie sonst bei Namensgebung, ändert das ja komplett. Aber hier sagt man, nee, Camp Nou muss bleiben, aber Spotify davor. Was sagst du?
Wusste ich tatsächlich gar nicht, habe ich nicht mitbekommen, aber finde ich krass. Und für Barcelona eine Chance, sage ich mal, eine junge Zielgruppe anzusprechen, wie du es schon sagst. Allerdings, ich tue mich immer extrem schwer damit, Namen, vor allem von Stadien, vor allem die so traditionell sind, zu ändern. Klar, es bleibt der Name Camp Nou, aber dieses Spotify davor, ich glaube, da werden sich einige erstmal vor allem am Anfang schwer tun, das wirklich auszusprechen. Aber ja, finanziell für Barca natürlich eine Top-Chance. Coole Sache auf jeden Fall. Ein anderes Thema aus der vergangenen Woche. Und zwar Nicole Kumpis ist die aktuell einzige Präsidentin eines Profifußballclubs in Deutschland, nämlich von Eintracht Braunschweig. Sie wurde in der vergangenen Woche gewählt und erhielt 472 der 890 abgegebenen Stimmen. Finde ich dementsprechend interessant, weil es wirklich aktuell die einzige Präsidentin eines Profifußballclubs ist, zumindest im Herrenbereich. Und es ist aber allerdings nicht das erste Mal so, nämlich 1986 war es Gisela Schwert bei Arminia Bielefeld und Lieselotte Knecht war von 88 bis 92 bei 1860 München Präsidentin. Also vielleicht ist es jetzt ein Schritt in die Richtung, dass mehr Frauen wieder mehr Verantwortung bei Fußballclubs bekommen. Ich bin gespannt, ob in Zukunft noch einige dazukommen.
Ja, finde ich eine interessante Meldung. Ergänzen möchte ich natürlich aus IST-Sicht heraus, dass wir mit Anne Engel, die erste und einzige Geschäftsführerin eines Fußball-Landesverbandes, nämlich in Brandenburg, haben. Sie hat bei uns den Bachelor gemacht. Das heißt also, auf vielen Ebenen kommen eben die Frauen nach vorne. Wir haben das ja in einer unserer letzten Schwerpunkt-Podcasts auch besprochen. Das finde ich super. Ja, dann würde ich gerne noch auf die Formel 1 zu sprechen kommen. Die hat ja nun am letzten Wochenende in Bahrain angefangen, ihre Serie für dieses Jahr zu starten. Durch den Ukraine-Aggressionskrieg der Russen ist ja das Rennen in Sochi aus dem Programm genommen worden. Da hat man ein bisschen Hoffnung gehabt, dass Deutschland wieder mal den Lückenbüßer spielt, Hockenheim oder Nürburgring. Dazu ist es aber nicht gekommen. Finde ich sehr, sehr schade. Worauf man generell bei der Formel 1 aufpassen muss, ist, dass es gut ist, dass Fahrer wie Mick Schumacher jetzt auch in Punktnähe kommen. Das ist schon mal prima. Der erste Sieg ist ja komplett rot gewesen. Also auch andere Fahrer kommen auf die Podeste. Das ist sportlich gesehen in Ordnung. Aber wenn wir jetzt andauernd in Länder gehen, wo es wirkliche Schwierigkeiten mit Menschenrechten und anderen Rechten geht, wie Saudi-Arabien, Abu Dhabi, China, dann verliert einfach die Formel 1 einen Teil ihres Gesichtes, oder?
Definitiv. Und vor allem, man weiß es, der einzige Grund, warum es so ist, ist der finanzielle Aspekt. Und das haben auch die Geschäftsführer der beiden deutschen Strecken Hockenheim und Nürburgring gesagt. Sie meinen einfach, die Lücke, die wir schließen müssten, das passt einfach nicht. Die Kosten für diese Lizenzierung, die wir bekommen müssten, beziehungsweise die wir investieren müssten, um die Lizenzierung zu bekommen, ist einfach viel zu hoch im Vergleich zu den Sponsoring-Einnahmen, im Vergleich zu anderen Einnahmen, die wir erhalten. Und deswegen gehen die Strecken halt nach Saudi-Arabien oder Abu Dhabi. Finde ich sehr schade. Gut, du hast gerade schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer in die Länder gehen, wo Menschenrechte schwierig sind. Wir gehen mal wieder nach China mit unserem Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Genau, und da wollen wir einfach mal schauen, wie waren die Paralympics dieses Jahr? Die sind ja jetzt schon seit 2-3 Wochen vorbei, aber es ist ein guter Zeitpunkt, da einfach mal ein Fazit zu ziehen. Welches Fazit können wir aus den Paralympics ziehen? Ja, und ein guter Start wäre einfach mal, wenn wir in die Eröffnungsrede von Andrew Parsons hören.
I want, I must begin with a message of peace. As the leader of an organization with inclusion at its core, where diversity is celebrated and differences embraced, I am horrified at what is taking place in the world right now. The 21st century is a time for dialogue and diplomacy, not war and hate.
Und da merkt man einfach, dass das komplett politisch ist, dass er konkret auch Themen außerhalb des Sports angesprochen hat. Vielleicht hören wir auch mal parallel in einige Zitate von Thomas Bach bei der Eröffnung der Olympischen Spiele rein.
Dass wir dieses neue Kapitel in der Geschichte des Sports schreiben können, verdanken wir unseren wunderbaren Gastgebern, der Bevölkerung Chinas. Wir danken ihnen aus tiefem Herzen für den warmen Empfang, den sie uns allen bereiten. Danke an unsere chinesischen Freundinnen und Freunde.
Ja, und das hört sich an wie ein vorgeschriebener Text aus der Staatskanzlei der chinesischen Regierung, sage ich mal. Also ganz, ganz großer Unterschied. Aber wenn du erlaubst, Lennart, würde ich gerne, bevor wir nochmal ganz konkret auf die Spiele jetzt in diesem Jahr eingehen, nochmal generell das Thema Paralympics nochmal zu besprechen. Es ist ja so ein sogenanntes Kofferwort, also zusammengesetzt aus zwei unterschiedlichen Worten. Und das ist sehr wesentlich, weil auf der einen Seite war es ursprünglich aus dem Englischen paraplegic, also querschnittsgelähmt. Und das bedeutet, dann können eben nur die an den Spielen teilnehmen. Und dann hat man aber das Wort aus dem Griechischen genommen, para, neben, also neben den Olympischen Spielen, also gleichwertig oder neben den Olympischen Spielen. Und damit ist natürlich dann viel mehr Bewegung in die Paralympics gekommen, denn jetzt sind auch Menschen mit anderen körperlichen Einschränkungen am Start. Und das ist eben der Unterschied, dass wir sagen, dass die Special Olympics, also Menschen mit einer geistigen Behinderung, damit nicht gemeint sind, die übrigens im nächsten Jahr 2023 in Berlin stattfinden.
Finde ich interessant, wie so eine Namensgebung oder auch so ein Begriff für so ein ja, riesiges, großes Event auch wirklich Einfluss auf die Inhalte dieses Events haben. Wenn du schon sagst, woher der Name Paralympics kommt. Und wo du gerade gesagt hast, das wusste ich so gar nicht mit diesem Para, dass das neben Olympia heißt quasi, zeigt natürlich auch schon, dass die Aufmerksamkeit bei den Paralympics nicht so gegeben ist wie bei den normalen Olympischen Spielen.
Und das ist mir wirklich wichtig, weil wir kennen sowas wie paramilitärisch, paranormal, alle so Dinge, das ist so ähnlich. Aber das ist auch Sport. Wir sagen, ja, das ist so ähnlich, parasportlich. Nee, das ist Sport. Und die Begrifflichkeiten hier sind wirklich wichtig. Das Wording, früher sprach man von Weltspielen der Gelähmten oder Olympiade der Behinderten. Nee, das sind Menschen mit Behinderung. Das sind nicht Behinderte, sondern Menschen mit Behinderung. Und wenn man so will, ist das wichtig, denn sonst kann man auch die Leistung der Athletinnen und Athleten gar nicht nachvollziehen. Es ist Hochleistungssport.
Genau, da hatten wir auch schon in mehreren Podcasts drüber gesprochen, dass es für uns halt wirklich schwierig ist, zu verstehen, was bringen die überhaupt für eine Leistung? Wie gut ist die Leistung tatsächlich, weil wir nicht wissen, wie man mit diesen ja, Einschränkungen, sage ich mal, die Hochleistungssportler, wie du schon gesagt hast, tatsächlich haben. Und das macht es natürlich schwieriger, die Leistung zu verstehen. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Paralympics nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie die normalen Olympischen Spiele, sage ich mal.
Genau. Und verantwortlich für die Durchführung ist ja das IPC, ne, International Paralympische Komitee. Und da ist eines ganz interessant. Die haben sich eine Rhythmik gegeben, wann reisen die an, wann tagen die und so weiter. Und hier war es so gewesen, dass am Donnerstag vor dem Wochenende der Eröffnung zum ersten Mal die Gelegenheit gewesen war, über den Aggressionsangriff der Russen zu überlegen, ob man russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler ausschließt. Donnerstag, wohlgemerkt, also da waren die Athleten praktisch alle schon da. Und zunächst hat man gesagt, nee, die dürfen starten, aber eben unter einer neutralen Flagge. Und dann ist aber 24 Stunden später entschieden worden, nee, die dürfen nicht starten. Und das ist so ein Punkt, wo man auch in der Planung von Events überlegt, macht es Sinn, ein Komitee 24 Stunden oder 48 Stunden vor Beginn eines Events zusammenzurufen? Oder wäre es nicht sicher, besser das mal eine Woche vorher zu machen? Denn so sah das IPC relativ schlecht aus, dass sie eine Entscheidung so schnell verändert haben.
Gebe ich zu. Allerdings ist das natürlich auch eine extreme Ausnahmesituation. Da kann man natürlich jetzt nicht von ausgehen, dass man regelmäßig solchen Bedingungen trotzen muss und mit sowas umgehen muss. Deswegen war es natürlich jetzt schwierig zu sagen und man kann es nicht verallgemeinern. Und der Grund, warum die das dann letztendlich gesagt haben, die dürfen gar nicht antreten, auch nicht als neutrale Athleten, war, weil andere Nationen mit einem Boykott gedroht haben. Und da sieht man auch wieder die Macht und auch diesen Zusammenhalt in der restlichen Welt, dass man sagt, wir wollen damit wirklich nichts zu tun haben, schließt diese Athleten aus, wenn sie selber gerade nichts dafür können.
Am Ende des Tages waren es dann 564 Sportlerinnen aus 46 Nationen. Das ist natürlich in der Dimension deutlich kleiner als die Olympischen Spiele. Aber immerhin, Deutschland war mit 17 Athletinnen vor Ort und hat immerhin eine Ausbeute, die unerwartet groß war, mit 19 Medaillen nach Hause gebracht.
Immerhin. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, ich war ein bisschen verwirrt, als ich mir die Zahlen angeguckt habe. Es gab insgesamt 78 Wettbewerbe. Aber nur aus 6 Sportarten. Und das waren die Sportarten Ski Alpin, Ski Langlauf, Biathlon, Snowboard, Eishockey und Curling. Und 6 Sportarten klingt für mich erstmal relativ wenig, habe ich so gedacht, bei so einem großen Turnier, oder?
Ja, aber das hängt eben damit zusammen, dass man in den Wettbewerben die verschiedenen, Klassifizierungen der Behinderungen hat. Also in der Leichtathletik waren es ja über 50. Ich bin jetzt nicht so sehr im Thema drin, wie viel das bei den 6 Sportarten sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese 6 Sportarten auch 50, 60 verschiedene Kategorien nach sich ziehen. Und deshalb kamen ja auch 78 Wettbewerbe zustande. Das hat eben damit zu tun, dass die Kategorisierungen so unterschiedlich sind. Teilweise wird auch überlegt, dass eben ein fehlendes rechtes Bein jetzt gleichgestellt wird, vielleicht einem fehlenden linken Arm, je nachdem welche Sportart. Und deshalb waren es eben nur 6 Sportarten.
Gut, dass du das Thema ansprichst, weil als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, wie kann man hier überhaupt einen fairen Wettbewerb entstehen lassen, weil die Behinderungen oder die Einschränkungen, die Sportler haben, die sind natürlich super unterschiedlich. Und da hat man sich gedacht, man macht so Klassifizierungen und teilt die Sportler in bestimmte Gruppen ein, je nach Behinderung. Und jede Klassifizierung bzw. jede Gruppe hat dann quasi so eine Prozentzahl, die mit den Leistungen verrechnet wird. Also wenn du zum Beispiel beim Ski Alpin eine Minute, sage ich jetzt einfach mal, kann ich schlecht einschätzen, aber ich sage jetzt mal eine Minute und das wird dann verrechnet. Wenn mehrere Sportler dieselbe Zeit haben, wird das mit einem Prozentsatz verrechnet und dann wird geguckt, okay, welcher Sportler hat mit der Einschränkung quasi dementsprechend die beste Leistung gebracht. So, jetzt haben wir allerdings das Problem, dass da Zweifel an der Fairness bestehen und man spricht quasi von Klassifizierungsdoping, weil China mit 61 Medaillen auf Platz 1 war und das war vor 4 Jahren noch ganz anders. Und ja, deswegen wurde halt überlegt, okay, wurde die Klassifizierung der chinesischen Athleten überhaupt fair vorgenommen?
Ja, auf der einen Seite könnte man sagen, ja, da ist der Neidfaktor, wir gönnen das den Chinesen nicht, aber die Zweifel sind schon berechtigt. Wir haben bei den Olympischen Spielen ja auch festgestellt, dass die 13 Plätze gut gemacht haben in der Nationenwertung, unfassbar. Und jetzt sind sie auf Platz 1. Das zahlt natürlich auf deren soziales Verhalten der ganzen Nation in deren Narrativ ein. Aber ich glaube auch, dass hier einfach Lücken sind. Ja? Die Chinesen werden nichts gemacht haben, was man möglicherweise nicht darf. Aber sie haben eben genau in die Buchstaben der Klassifizierung reingeguckt und dann ihre Athleten und Athleten entsprechend reingeschickt. Hier wäre es gut, wenn wirklich das IPC nochmal genauer reinguckt und eben den fairen Wettbewerb ermöglicht, wenngleich das super schwer ist bei den verschiedensten Formen der körperlichen Assistenzbedarfe.
Jo, ich muss zugeben, das ist auch ein sehr großer Zufall, dass China auf einmal so unterschiedlich erfolgreich ist wie in den Jahren zuvor. Lass uns aber mal kurz gucken, was so die Aufmerksamkeit des Turniers angeht. Und zwar geht es da schon los in Deutschland mit den TV-Rechten. Und zwar haben sich ARD und ZDF dazu entschieden, nur noch die Hälfte im TV zu zeigen, wie noch vor 4 Jahren, und den Großteil über Livestreams im Internet auszustrahlen. Kann man jetzt sagen, ist zukunftsdenkend. Allerdings hat man bei den Olympischen Spielen auch eigentlich alles im TV gezeigt.
Ja, da ist, glaube ich, wieder eine Lücke im System. Das IOC verlangt von denjenigen, die also die Olympischen Spiele ausrichtet, auch die Paralympischen Spiele auszutragen. Und der, der die Medienrechte bekommt, muss auch die Medienrechte für die Paralympics übernehmen. Allerdings heißt es hier Bewegtbild, das heißt nicht Fernsehen. Das heißt, ARD und ZDF haben den Buchstaben des Gesetzes, nicht des Gesetzes, des Vertrages konform übertragen. Livestream, Internet ist ja auch Bewegtbild, aber nicht im Fernsehen, wo die Aufmerksamkeit noch viel, viel größer wäre. Und da würde ich von meiner Seite aus durchaus mal eine öffentlich-rechtliche Rundfunkschelte aussprechen, wenn das andere Sender nicht tun. Okay, aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk wertschätzt die Paralympics im Fernsehen so gering, finde ich schade und auch unnötig.
Und da gibt es dann einen großen Appell, den mehrere ausgesprochen haben. Man sieht schon, die TV-Vermarkter, die wollen die Spiele nicht so extrem zeigen. Und das liegt einfach daran, weil die Aufmerksamkeit nicht so da ist. Deswegen sollte man sehen, dass man nicht einfach nur alle 4 Jahre die Paralympics zeigt, sondern auch regelmäßig im Alltag Parasport zeigt, um den Menschen auch zu zeigen, hey, das kann auch richtig interessant sein.
Weißt du, ich habe vor ein paar Tagen, also es war jetzt während der Paralympics, ein tolles Livestream-Internet-Interview mit Anna-Lena Forster, unsere erfolgreichste Paralympic-Teilnehmerin mit 2-mal Gold und 2-mal Silber bei ESB mit Willi Bockes. War wirklich ein tolles Interview. Und die Frau hat so viel Sympathie ausgestrahlt und deutlich gemacht, das ist die einzige Chance, eigentlich alle 4 Jahre, wo wir auf uns als Person, aber auch auf unsere Sportarten hinweisen können. Das ist schon schade. Es wäre besser, wenn es eben nicht so große Zeitspannen gibt, sondern wie du gesagt hast, es muss in den Alltag hinein, weil es ist auch Lebenswirklichkeit, dass wir Menschen mit Behinderung haben und mit denen müssen wir und wollen wir ja auch zusammenleben.
Ich merke schon, du bist gerade emotional dabei, deswegen nutze ich die Chance und stell dir mal ein paar Fragen.
3 Fragen an Gerhard.
Genau, da sind sie wieder, unsere 3 Fragen. Ich stelle mal die erste und zwar, siehst du denn in Zukunft noch Potenzial beim Parasport oder glaubst du, da besteht keine Chance, dass die Leute mehr Aufmerksamkeit geben?
Nee, also wenn es keine Zukunft hätte, hätte auch unser gesellschaftliches Zusammenleben keine Zukunft. Also ich habe es ja vorhin nochmal versucht anzusprechen. Wir haben eine diverse Gesellschaft und dazu gehört es eben auch, dass Menschen Einschränkungen oder Behinderungen haben, also keine gleichmäßige Teilhabe an der Gesellschaft. Und da wollen wir auch in vielen Bereichen, Kultur, Wissenschaft, auch bei uns, ja, wir haben ja auf Studentenseite, also auf Dozentenseite Menschen mit Behinderung und das ist für uns normal, das wollen wir so. Und der Sport ist doch, glaube ich, Lennart, da sind wir doch einer Meinung, eines der positivsten, lebensbejahendsten Teile unseres Lebens. Und wenn das nicht gelingt, dass wir im Sport die Gleichstellung von Leistung anerkennen und gemeinsam erleben, barrierefrei erleben, dann wüsste ich nicht wo.
Gutes Fazit. 2. Frage. Kannst du denn ungefähr sagen, was du am beeindruckendsten fandest, beziehungsweise welche Leistung dich wirklich beeindruckt hat?
Also generell beeindruckt mich, dass diejenigen, die eben, sagen wir mal, querschnittsgelähmt sind, Rollstuhlfahrer sind, das ist für die normal. Ja, und das finde ich wirklich klasse, beeindruckend. Wir würden, wenn wir irgendwie mal eine Kleinigkeit haben, immer gleich losheulen oder losschreien. Aber beeindruckend finde ich, dass die sich da auch die Hänge runterstürzen, im Monoski-Bereich beispielsweise. Finde ich schon total beeindruckend. Das wäre so ein Punkt, wo ich sage, dann sind es Menschen mit Behinderung. Wenn ich sagen würde, es sind behinderte Menschen, dann werden sie von mir behindert. Weißt du, was ich meine? Also behindert ist man nur, wenn man behindert gemacht wird. Und das ist das, was die Sportler selber nicht tun. Sie sagen, so ist es, ich bin im Rollstuhl, aber ich mache das Beste draus. Und das beeindruckt mich.
Bin ich bei dir. Verdient auch meinen höchsten Respekt. Und gehen wir nochmal auf die Spiele ein, die Paralympics. Wie ist denn dein Fazit der Spiele insgesamt?
Es sind organisatorisch gelungene Spiele. Ne? Öffnungsfeier, Schlussfeier, die Chinesen können zeremoniell, die können Inszenierung, Dramaturgie, also auch da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Natürlich, wenn Kinder singen, da geht vielen das Herz auf. Von daher organisatorisch alles super gelaufen. Die Einschränkungen durch Corona waren natürlich für alle belastend. Aber ich glaube, oder ich bin mir sogar sicher, dass die Paralympics gezeigt haben, dass sie wirklich ganz, ganz weit vorne sind in der Weltgemeinschaft, nicht nur des Sports.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Und wer weiß, vielleicht berichten wir in ein paar Jahren über die nächsten Paralympischen Spiele nochmal. Gut, dann sind wir durch für heute. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen, auch wenn es mal wieder ein anderes Thema war. Abonniert uns weiterhin gerne, schreibt uns auch weiterhin eure Themenvorschläge an sport@ist.de und vor allem bleibt immer fleißig dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.